Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Stefan.
Hallöchen.
Und ich bin der Daniel. Und wir befinden uns in der zweiten Episode zu So tief die schwere See. Wir wollen uns heute so ein bisschen damit beschäftigen, was wir da überhaupt spielen und wie man Konflikte erstellt, denn die sind ja zentral für das ganze Spiel. Wahrscheinlich sind Konflikte zentral für jedes Spiel, denn sonst wären Spiele ziemlich langweilig.
Ich hab dir erzählt, ich wurde schon mal auf einer Con angesprochen, ob wir nicht auch Spiele ohne Konflikte hätten.
Das ist ungewöhnlich.
Schreib dir das mal in dein kluges Büchlein, vielleicht mal ein Spiel ganz ohne Konflikte. Aber ich bin, ehrlich gesagt, ich habe lange darüber nachgedacht, ich bin noch nicht drauf gekommen, wie ein Spiel so ganz ohne Konflikte funktionieren soll. Deswegen, auch weil so tief wie schwere See, sind Konflikte dabei, ja. Und tatsächlich sind die Konflikte, sofern sie denn die Spielercharaktere mit einbeziehen, das, was das Spiel trägt.
Es gibt da eine sehr schöne Herangehensweise, wie man das baut. Dazu kommen wir gleich. Wir wollen uns zuerst ein bisschen beschäftigen, in welcher Welt so tief die schwere See überhaupt spielt. Und es ist eine Welt, die ja erbarmungslos ist, die sehr düster ist, die im mittleren bis frühen 19. Jahrhundert spielt, aber auch eine Low-Fantasy-Welt ist. Was bedeutet das?
Ja, zum einen mal draußen ist es heute für Juli erstaunlich kühl, also es passt hervorragend zum
Aufnehmen. Es ist absolut fantastisch. Ich trinke sonst im Sommer selten Tee, weil mir das zu warm ist, aber im Moment kann ich meinen Ostfriesentee genießen.
Auch sehr passend. Also, So tief die schwere See ist ein eigenständiges Rollenspiel zum einen, auch wenn es natürlich den PBTA-Regelkern, den zum Beispiel Dungeon World teilt, hat. Und es hat ein gewisses Setting, was in sich jetzt recht begrenzt ist. Es ist nicht so, du hast eine ganze riesige Fantasy-Welt mit 15 verschiedenen Klimazonen und Ländern und Völkern und so, sondern du spielst auf den abgelegenen britischen Inseln. Zum Beispiel eben die Hebriden. Wobei diese Spielwelt da fiktionalisiert wird, in dem Sinne, dass man nie keine echten Inseln nimmt normalerweise, sondern es wird sozusagen gesagt, das heißt, hier ist eine Welt, die ist angelehnt an diese abgelegenen armen Inseln, die Leute da. Das ist das Erste eben, Leute sind arm dort. Die haben nicht viel, die haben vielleicht ein Dach über dem Kopf und Kartoffeln und Fisch. selbst Boote und Schiffe, die besitzt man zusammen. Und die reichen Leute, die es gibt, die sind keine Einheimischen. Das sind die Engländer, die kommen vom Festland und die besitzen das Land und man selber pachtet das nur zum Beispiel. Also es ist eine Welt von armen Fischern, vielleicht Schäfern und Bauern. Und in dieser Welt werden dann die Charaktere hineingeworfen. Und im besten Fall, und darum geht's eben auch, sind die Charaktere keine Fremden in dieser Welt. Bei klassischen Fantasy hat man es ja, die Murder-Hobos. Ja, die haben zwar eine Vorgeschichte, aber im Grunde sind die ungebunden und wandern wie gewalttätige Touristen durch diese Landschaft hindurch. Und das ist hier nicht so. Im Idealfall, und das haben wir letzte Folge drüber gesprochen, durch die Motive, die die Charaktere haben, bin ich geächtet worden. Gehöre ich einer Familie an, die hier einflussreich ist? Liebe ich jemanden, der auf einer Insel lebt? Werden die Charaktere in das Spiel eingebaut?
Genau, sie haben alle ein bisschen Kontakt auch. Es gibt meistens als Spielleiter auch das typische Prinzip, stell Fragen. Und eine beliebte Frage ist immer, kennst du vielleicht jemanden auf der Insel, die ihr gerade ansteuert?
Dadurch, dass man gewissermaßen normale Menschen erst einmal spielt, fast immer, also es gibt natürlich auch welche, die nicht ganz so normal sind, die man spielen kann, ist es besonders wichtig, dass man die Charaktere in der Spielwelt verortet. Und dazu gehört eben auch zum Beispiel der zweite Punkt, die Leute haben nichts zu sagen. Das Volk hat kein Mitspracherecht. Die Gesetze machen andere und nur die reichen Grundbesitzer sind überhaupt wahlberechtigt. Das Leben auf dem Land läuft einfach so weiter, wie es das schon immer getan hat. Aber sich irgendwie politisch Gehör zu verschaffen, das ist für die meisten Menschen gar nicht möglich. Daher geht es eben auch um Unterdrückung und um das, was die Menschen so, wie sie eben tagtäglich überleben müssen.
Das ist natürlich besonders tragisch, weil wir uns in einer Zeit des Umbruchs befinden. Und wie heißt es so schön, die Zeiten werden schlechter. Und die Inseln leiden unter den Veränderungen. Das ist auch ein weiterer Aspekt dieser Spielwelt.
Die Veränderungen kommen vor allem eben, das ist eben auch ein historisches Vorbild durch die Industrialisierung. Man hat eben das Bild, der Fischer sitzt eben zufrieden mit seinem Netz eben die ganze Zeit an der Küste und schaut Pfeife rauchend aufs Meer. Das mag auch alles gut sein, aber es lohnt sich inzwischen nicht mehr für die Leute eben zu arbeiten, den Boden zu pflügen, Schuhe zu machen oder Tuch zu weben. Dass die Dörfer sozusagen verarmen, die Leute müssen in die Stadt ziehen, wo die ganzen Maschinen und Fabriken sind. Die ersten Dampfschiffe kommen auch auf und alles verändert sich und eben das hier sind die Inseln, die ja nicht auf der Gewinnerseite die Sachen stehen und wo vielleicht dieser alte Lebensweg und die alte Lebensweise vielleicht verschwindet und damit vielleicht auch fantastische Teile des Spielsettings. Vielleicht ist es so ein bisschen wie ein umgedrehtes Game of Thrones. Es ist nicht, ne, die Welt ist eigentlich normal und dann kommt Fantasy, sondern es ist ein bisschen, die Welt ist eigentlich auf diesen fernen Insel noch recht fantastisch. Es gibt Aberglaube, der oft wahr ist, aber Zeiten ändern sich und die Inseln verschwinden und werden eigentlich bald einförmig werden.
Das ist eine interessante Geschichte. Man könnte vielleicht sogar sagen, diese Inseln sind deswegen fantastisch, weil sie irgendwann verschwinden werden. Also sie existieren in unserer Welt nicht mehr.
Ja, es gibt eine ganz schöne Geschichte, wer sich darüber ein bisschen mehr informieren will. Es gibt ein großes Vorbild, wo wir auch einige Bilder von ihr haben, ist St. Kilda, also K-I-L-D-A. Das ist eine sehr, sehr, ich glaube, die abgelegenste Insel der Hebriden. Die ist im viktorianischen Zeitalter dann berühmt geworden als Touristenort, weil die Menschen da so wenig Kontakt mit den Festen hatten, dass sie im Grunde eine völlig andere Kultur hatten, die so viel keltische Ursprünge noch hatte, dass es für die Menschen einfach immer faszinierend war. Und die wurden dann auch irgendwann durch die eingeschleppten Krankheiten tatsächlich, so innerhalb Europas, der eingeschleppten Krankheiten, durch die Touristen, wurden dann irgendwann evakuiert und die Insel war dann irgendwann leer. Also, ne, die haben dort seit Jahrhunderten gelebt. Die hatten, glaube ich, ein kleines Postbötchen, was gelegentlich gekommen ist und einen Lehrer oder so. Aber die sind dann eben verschwunden mit der Zeit. Das ist der Lost Tribe sozusagen der Großbritanniens. Und das sind solche Inseln, um die es geht. Also sie haben eine tiefe Geschichte und tiefe Tradition, aber die neue Zeit bricht an und das reißt Wunden auf und um die geht's.
Jede dieser Gemeinschaften auf diesen Inseln lebt ja im Grunde vom Meer. Also das Meer ist der zentrale Bestandteil und das ist auch ein weiterer Aspekt dieser Welt. Das heißt also, das Meer gibt Leben, man fischt für die Nahrung, man hat Kommunikation über das Meer mit den anderen Inseln und Gemeinschaften, aber es ist eben eine sehr arme Welt und das Meer, also alles muss dem Meer mühsam abgetrotzt werden. Und wer zum Beispiel nicht fischen kann, der muss zwangsläufig in die Illegalität ausweichen. Das heißt, der wird Schmuggler und nutzt dann das Meer, um zum Beispiel falsche Leuchtfeuer zu senden und Schiffe, die über das Meer fahren, eben in die Klippen zu lotsen, damit man dann anschließend stehlen kann.
Also es ist ein durch und durch maritimes Spiel. Also wenn ihr irgendwie was übrig habt für die See, dann ist das Spiel hier insofern gut, dass die See immer eine Rolle spielt. Diese Dörfer, von denen wir reden, sind in der Regel Küstendörfer. Das sind Inseln und Küstenstädtchen. Also die See spielt für alle Menschen dort eine große Rolle. Entweder eben, um fischen zu gehen, sich dadurch zu ernähren, oder eben, weil sie über Leben und Tod entscheidet, oder eben, weil man darauf dem Gesetz ausweichen kann und Auswege suchen kann aus diesen Problemen, die wir gerade geschildert haben. Zum Beispiel, indem man irischen Whisky oder Schnaps aus Holland oder Waffen oder Tee, Tabak oder Rum an den hohen Einfuhrzöllen, die es damals gab, vorbeischmuggelt. Und ja, es ist die Zeit nach dem Napoleonischen Krieg und wie man es kennt, die Industrialisierung kommt, die Wirtschaft bricht zusammen allmählich. Es gibt Unruhen und Aufstände und Schmuggel. Und das alles läuft hier über das Meer. Und das Meer ist das verbindende Element. Und deswegen ist es auch so, dass die Spielercharaktere eine Schiffsbesatzung sein sollen. Es ist jetzt nicht, weil das Schiff besonders wichtig ist per se, sondern es ist, damit sich die Charaktere über dieses Medium, was alles verbindet, über das Meer, zwischen diesen einzelnen Punkten, den einzelnen Ortschaften hin und her bewegen können und diesen Konfliktlinien, die wir nachher erzählen werden, entlang bewegen können.
Genau, diese kleinen Gemeinschaften sind eigentlich der Kern des Spiels. Also immer wieder landet man an einer neuen Insel und jede Insel hat, wie gesagt, eine eigene Legende. Und das schließt dann im Grunde auch das Mystische, Okkulte und Übernatürliche mit ein. Also jede dieser kleinen Gemeinschaften hat vielleicht eine eigene Sage über einen ertrunkenen Fischer, der in den Vollmondnächten zurückkehrt und dir Angebote macht, mit ihm doch unters Meer zu kommen. Oder es gibt andere Inseln, die von Geisterschiffen berichten oder von einem seltsamen Nebel, in dem sich merkwürdige Gestalten befinden. Und die Charaktere geraten dann in solche Situationen hinein.
Also jede Insel hat eine ganz eigene Vorstellung, die sich über Jahrhunderte geprägt hat von der Welt. Das sorgt eben auch für Abwechslung. Sagt ja, hat man ein paar Inselstädte, ist alles gleich. Nein, auf jeder Insel können unterschiedliche Wesen leben oder ihre Spuren hinterlassen haben. Und auch die Sachen, wo man denkt, sie könnten eigentlich gleich sein. Zum Beispiel sind ja eigentlich alles christliche Leute hier, können sich ändern. Von Insel zu Insel ist das, was der Priester in den letzten 20 Jahren oder der davor über Christus erzählt hat, vielleicht ganz unterschiedlich. Hier kommen eben nicht die Leute hin, die die perfekte Ausbildung haben oder die auf dem Festland besonders gut gelitten sind, sondern hier landen eben die Outcasts und da entstehen dann ganz eigene Aberglauben oder eben auch ganz eigene Mythen, die dann eine Rolle spielen. Die Charaktere geraten eben da hinein und müssen schauen, wie verhalten sie sich gegenüber diesen Traditionen im Grunde nennen oder dem, was sie dort traditionell vorfinden.
Ich muss wirklich sagen, ich mag diese Idee, dass diese Welt aus Inseln besteht, die es heute nicht mehr gibt, aber die es mal gab, weil die dann eben so verschwunden sind, also so im Nebel der Tradition oder der Zeiten oder sowas. Das finde ich irgendwie ganz cool, das ist eine sehr nette Idee.
Genau, ja, und das, wie gesagt, es ist noch nicht ganz viktorianisch, also es ist noch nicht ganz so hochtechnisiert und gerade auf den Inseln wirkt es eben zum Teil noch wie die Age of Sail, also napoleonische Zeit oder zum Teil auch so, ne, man hat jetzt vom Segelschiffe und ja, so Steinschlosspistolen, aber eben auf der anderen Seite bereits gibt es die Industrialisierung in der Stadt und vielleicht hat man auch einen Revolver mit. Also es ist auch ein fast so Crossover zwischen einer Gaslichtzeit und der Piratenzeit, so vom Setting her. Und da passen Inseln sozusagen, die echt wirken können, aber dadurch noch ein bisschen fantastisch sind, passen da sehr gut. Ja,
ja, und schließlich ist es natürlich auch ein Spiel um Entscheidungen und Konsequenzen. Man kommt in Situationen, in denen es nicht leicht ist, Stellung zu beziehen. Die Konflikte sollen eben so sein, dass sie Dilemma sind. Also, dass es eben nicht sehr deutlich ist, auf welche Seite man sich hier schlägt, was die richtige Seite ist, sondern wo man wirklich überlegen muss, wo man wirklich als Spielercharakter auch hin und her gerissen sein kann, je nachdem, welchen Hintergrund man besitzt.
Richtig, das PBTA-System eignet sich ja besonders gut dazu, solche Geschichten über Entscheidungen und Konsequenzen zu spielen, weil es eben auf der Grundannahme basiert, dass jeder Würfelwurf, den ich mache, eine ganz klare erzählerische Konsequenz haben muss, die die Erzählung und die unsere Geschichte nachhaltig verändert. Und darum geht es dann eben auch, wenn ich als Spielleiter die Spielwelt vorbereite. Denn, wie gesagt, es ist kein festgelegtes Setting. Ihr werdet keine große Liste finden, folgende Städte gibt es und folgende Personen leben da, sondern eben, weil das Spiel sehr unterschiedlich sein wird, je nachdem, was für Charaktere ihr habt, welche Rollen sie haben, welche Motive sie haben, braucht ihr auch ganz andere Konflikte und ganz andere Spielwelt. Und um das zu managen gibt es ein System, das sich Geschichtenströme nennt. Das ist so ähnlich wie die Fronten, die man von Dungeon World kennt.
Das wäre meine Einstiegsfrage gewesen, ob sich das so ähnlich bauen lässt wie eine Front bei Dungeon World.
Es ist ein Baukasten. Also es enthält Bedrohungen, Orte, Personen, die Themen, die man selber jetzt interessant findet und die man innerhalb von einer Geschichte erzählen möchte oder erzählt sehen möchte, ohne dass jetzt bereits der Plot oder der Ablauf vorgegeben ist. Also es ist, wie auch bei Dungeon World, wie bei Fronten eben auch, ein Szenario im Wortsinn, also eine Grundidee, in die Charaktere hineingeworfen werden. Und dann schaut man eben, in welche Richtung entwickelt sich das Ganze.
Ich finde den Ansatz immer spannender. Das ist wirklich schwer zu schreiben, wenn man tatsächlich irgendwas veröffentlichen möchte. Aber für den heimischen Spieltisch ist es eigentlich ideal, diese Art und Weise, wie man ein Szenario baut. Weil man eben doch sehr grob nur vorausplant und die Vorbereitungszeit damit auch nicht gewaltig groß ist.
Ja, richtig. Ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt mal die Anleitung durch und bauen ganz grob einen solchen Geschichtenstrom auf. Und dann schauen wir mal, ob das nicht klarer wird, wie man als Spielleiter seine Gruppe hier ins Abenteuer zieht.
Gern. Was ist denn das Erste, was wir tun müssen?
Das Erste und Allerwichtigste ist, ein Stück Inspiration zu finden. Es gibt für jeden Geschichtenstrom einen Kern. Etwas, das du besonders spannend findest, ein Thema oder ein Ding, wo du meinst, darum müsste man eigentlich mal eine Geschichte machen. Und das möchte ich gerne an meinem Tisch haben. Ein inspirierendes Stück kann etwas sein, zum Beispiel aus dem Kapitel der Folklore, irgendwelche Legenden oder Mythen oder eben auch ein historisches Element, was du willst oder eben irgendwas, was du in einem Buch gesehen hast oder im Film oder in einem Museum. Was hätten wir da?
Ja, wir haben ja vor kurzem so ein paar Inspirationen aufgeschrieben zu dem Ganzen. Das ist so eine Filmliste. Ich mache ganz gerne Filmlisten, um sich irgendwie in Stimmung zu bringen als Spieler. Das ist immer ganz toll. Praktischerweise kann man das auch mit seiner Spielrunde gucken. Das ist auch mal ganz praktisch. Und wir haben im Tunnellorn auch noch ein paar Leute gefragt, ob sie noch weitere Sachen hatten. Unter anderem war da auch The Fog bei. Der Klassiker von John Carpenter aus dem Jahr 1980, bei dem ein schrecklicher Nebel ein Küstenstädtchen heimsucht. Und ich finde das eigentlich nicht schlecht. Ich mag sowohl die Küste als auch der Nebel, neblige Küsten, das ist perfekt. Ne? Das ist so, erinnert mich auch so ein bisschen an Kingsport. Sowas ist gut. Da würde ich gerne mitarbeiten.
Okay, also es ist ein vielleicht übernatürlicher Nebel, der aufkommt und das Städtchen immer wieder einhüllt oder zu bestimmten Zeiten. Okay, das schreiben wir uns auf. Ein schauriger Nebel, das ist doch gut. Das nächste, was wir brauchen dann, wir wissen, okay, in dieser Geschichte geht es darum, dass unsere Schiffsbesatzung auf diese Insel kommt oder in dieses Küstenörtchen und dort mit dem Nebel konfrontiert wird. Worum geht's jetzt da eigentlich genau in der Geschichte? Was ist der Konflikt? Es geht bei So tief wie schwere See größtenteils um das, was Menschen tun. Was Menschen tun, was Menschen fühlen, was Menschen glauben, was Menschen wollen. Es geht um diese Konflikte, die sehr oft zwischen, weil es müssen nicht immer Menschen sein, es können auch andere Wesen sein, aber was Wesen, Lebewesen hier, in welche Konflikte sie geraten. Und es gibt ein ganzes Kapitel, das Kapitel 13, was netterweise diese Zahl trägt.
Und bedeutungsschwanger, könnte man sagen.
Genau. Und wer in der Welt von Schwere See lebt, steht hier, findet keine einfachen Lösungen. Konflikte sind der Ausgangspunkt für alle Ströme und alle Ortschaften, die wir übrigens bauen. Ortschaften ist auch eine kleinere Art, nochmal das Setting auszuarbeiten. Das machen wir jetzt nicht. Funktioniert so ähnlich wie Geschichtenströme. Okay, das heißt, was ist der Konflikt?
Das Geheimnis eines guten Konfliktes ist ja, dass man es im Grunde so aufbauen muss wie bei dem Computerspiel The Witcher. Da sind meiner Meinung nach mit die besten Dilemma eingebaut, weil da ist es echt schwer, die richtige Entscheidung zu treffen, weil man denkt, ja, eigentlich sind das hier, beide Seiten sind irgendwie schlecht oder beide Seiten haben ein wichtiges Argument vorgebracht, dem ich zustimmen kann. Und das ist ja der Clou an dem Ganzen. Insofern ist das ganz schön in dem Buch, dass wir hier eine schöne Hilfestellung haben. Hier haben wir eine schöne Tabelle, die hilft uns dabei, erstrebenswerte und nicht erstrebenswerte Aspekte gegeneinander in Beziehung zu setzen und so einen Konflikt zu schaffen. Beispielsweise könnte man eben Sicherheit und Freiheit in eine Verbindung bringen und dadurch einen Konflikt erzeugen.
Genau, das ist so ein klassisches Thema, eben was wählt man? Es gibt, wie gesagt, Konflikttabellen und thematische Schlüsselkonflikte sind auch bereits etwas ausgearbeiteter, weil das sozusagen die typischen Probleme sind, die die Welt von die Schwere See plagen. Also Existenzsicherung zum Beispiel, das heißt Hunger, Gewalt oder Ausbeutung der Natur oder Macht, Arbeit, Unabhängigkeit, Unterdrückung, Gefahren des Unbekannten, das könnte vielleicht etwas sein, was jetzt für unser Thema interessant ist. Also die Bedürfnisse der Menschen kontra die Bedürfnisse der Umwelt oder wie auch immer. Oder das Thema Individualität, wo zum Beispiel auch Konflikt entstehen kann zwischen Familie kontra Wünsche zum Beispiel oder Gesellschaftsordnung kontra Wünsche. Ein guter Konflikt ist, wie gesagt, einer, der ausgewogen ist. Ausgewogen heißt, wo beide Seiten gleich schlecht oder gleich gut sind. Angenommen, ich habe eine Idee, indem ich Frieden gegen Ausbeutung der Natur als Konflikt konstruiere, dann müsste man es ausgleichen. Also zum Beispiel müsste ich dem Frieden, der erstrebenswert ist, noch etwas nicht erstrebenswertes hinzufügen. Zum Beispiel Frieden und Armut oder Frieden und Hunger gegen Ausbeutung der Natur und Innovation. Also zum Beispiel hieß das dann, legen wir zusammen und kaufen eins dieser neuen Schleppnetzschiffe und können dann hier, ne, haben da genug zu essen, dass wir uns nicht mehr gegenseitig irgendwie hier streiten und überfallen müssen, beuten aber auf diese Weise die Natur aus, mit dieser innovativen Technik, aber haben dafür Frieden. Das ist dann sozusagen ein besserer Konflikt, weil er eine härtere Entscheidung hervorbringt.
Es lohnt sich auf jeden Fall, mit diesen Aspekten hin und her zu spielen. Das ist wirklich ganz interessant. Ich habe das auch in Vorbereitung gemacht, um mal zu gucken. Also da kann man sehr schöne Paare bilden, auf die man auch vielleicht im ersten Moment gar nicht kommt.
Genau. Im Zweifelsfall wirft man einfach mal eins rein, improvisiert so ein bisschen, ist so ein bisschen Kreativtechnik. Es gibt natürlich auch neutrale Punkte wie Natur, Glaube, Arbeit. Die kann man eben noch dazu tun, ohne dass sie eben das Gewicht groß verändern, aber vielleicht machen sie es interessanter.
Zurück zu unserer Insel und der Idee von The Fog. Der Film spielt ja im Grunde damit, dass die ganze Stadt gegründet wurde von 6 Leuten, die ein Schiff zum Untergang gebracht haben und dann das Gold gestohlen haben. Ist noch ein bisschen ausgefeilter, das Ganze, aber für unsere Zwecke reicht das. Ich würde das gerne so ähnlich aufbauen. Ich fände das ganz schön, wenn wir auf unserer Insel Strandräuber hätten, die falsche Leuchtfeuer geben und damit Schiffe in ihr Verderben locken, dann das Gold stehlen. Und dass in dem Nebel sich dann die Toten befinden, die eben umgekommen sind bei dieser Aktion und die Strandräuber heimsuchen.
Oder besser noch eben das Dorf heimsuchen auf der Suche nach den Strandräubern.
Noch, genau, noch besser.
Damit unsere Charaktere was zu tun haben.
Genau, noch besser. So, welche zwei Konfliktherde wären das denn dann?
Also ich würde sagen, wäre auf der einen Seite Vergeltung. Die ertrunkenen Seeleute fordern Vergeltung für ihren Tod. Mhm. Und auf der anderen Seite hätten wir Armut zum Beispiel. Angenommen, das Gold ist für die Leute jetzt sehr wichtig. wichtig inzwischen und sie bezahlen sozusagen aus diesem Goldtopf, den sie haben, jährlich die Pacht für die ganze Insel an die Reichleute und nur deswegen können sie sich überhaupt auf diese Insel hier halten, weil sie eben das Gold haben, was sie damals gestohlen haben. Hätten sie das nicht, würden sie ja in Unfreiheit und Armut verfallen.
Auch sehr schön, bei The Fog wurde ja dann tatsächlich aus dem Gold wurde dann das Kreuz für die Kirche gegossen. Ist auch nicht schlecht. Du könntest sozusagen noch eine weitere Ebene einziehen und sozusagen dann sagen, ja, das ist eine sehr gläubige Gemeinschaft und das ist natürlich die große Schuld, die dann auf der ganzen Kirche ist.
Ja, und angenommen, man hat zum Beispiel einen frommen Charakter in der Gruppe, also einen Charakter, der das Motiv fromm hat und vielleicht zufällig auch dann entsprechend christlich ist, für den wäre es vielleicht ein Problem, das Heilige Kreuz, was geweiht wurde und was das Zentrum dieser Gemeinschaft, dieser Gemeinde ist, jetzt einfach zu zerschlagen und wieder ins Meer zu schleudern. Das wäre ein heidnischer Akt möglicherweise, weil nur weil Geister das fordern. Also hätten wir jetzt auf der einen Seite nicht nur Armut, sondern auch Respektlosigkeit gegenüber dem Glauben. Jetzt ist es hart auf der Seite, dass es eigentlich schlecht wäre. Leute werden arm und eben noch verbrechen ihren Glauben. Also müssten wir auf der anderen Seite auch noch etwas nicht Erstrebenswertes der Vergeltung hinzufügen. Und da würde ich sagen, das ist wahrscheinlich Gewalt. Oder?
Ich würde auch sagen, ich glaube, Geisterseeleute sind dafür bekannt, recht gewalttätig zu sein.
Das heißt, angenommen, wir würden diese Vergeltung für sie Partei ergreifen, bei ihrer Vergeltung helfen, dann würde es wahrscheinlich auf einen gewalttätigen Konflikt mit den Schmugglern oder vielleicht sogar mit dem ganzen Dorf hinauslaufen. Und dann gäbe es ein Blutbad.
Und gleichzeitig ist es eben so, man kann natürlich die Einwohner verdammen dafür, dass sie die Schiffe mit falschem Leuchtfeuer in die Klippen manövriert haben. Aber zugleich ist natürlich die Frage, ob es wirklich dann so nett ist von den Geistern, die Leute regelrecht auszuweiden bei ihrem Rachefeldzug.
Eben, mit so Haken oder durch die Tür. Oder so.
Ja, genau. Ja. Aber okay. Ist ganz schön. Also bringt schon das gewisse düstere maritime Setting hier mit sich. Ist wirklich gut.
Also schreiben wir uns auf, unser Konflikt besteht aus Vergeltung und Gewalt kontra Armut und Respektlosigkeit gegenüber der Tradition und dem Glauben.
Was ist der nächste Schritt, den wir unternehmen, um unseren Geschichtsstrom weiterzuspinnen?
Als erstes brauchen wir den Auslöser des Konflikts. Den hattest du bereits gesagt, der Nebel zieht auf und die Geister erscheinen zum ersten Mal und machen ihre Forderungen klar. Das wäre eben, das Übernatürliche kommt in unser Dorf und wir müssen reagieren. Da beginnt der Konflikt. Und an diesem Punkt setzen wir ein und füllen jetzt unseren Geschichtenstrom mit Material. Also zum Beispiel Menschen, also welche NSCs gibt es hier und welche Rolle spielen die? Orte, welche Orte spielen eine Rolle? Das Küstendorf, was für charakteristische Merkmale hat das? Für wen ist dieses Dorf wichtig? Was passiert hier? Dann Geister, wir müssen uns Gedanken machen, was für Geister sind das genau? Welche Merkmale haben die? Was wollen die von den Spielercharakteren? Weil das ist noch was anderes als das, was wir von den Dörflern wollen, wahrscheinlich. Und Geister könnten ja verschieden sein. Haben die Schwachstellen? Haben sie irgendwie, sind sie gebunden an Orte oder an Regeln oder sowas? Ja. Außerdem, wenn wir ein paar Gedanken machen, was wären so Schlüsselmomente im Spiel? Was wären Probleme im Spiel? Was würde ich gerne erreicht sehen? Was passiert, wenn die Spielercharaktere nichts unternehmen? Das muss ich mir überlegen, sozusagen, wenn die nichts unternehmen, eines Tages brechen sie in die Kirche an und ermorden alle Leute während der Messe und stehlen das Gold zum Beispiel. Oder eben, sie werden ständig da spuken, aber die Dörfler werden irgendwie einen Weg finden, sich vor ihnen zu schützen und die Verdammten bleiben irgendwie verdammt. Also was passiert, wenn wir nichts tun? Und das Vorletzte, warum interessiert es uns? Also, welche Verbindung haben die Spielercharaktere eigentlich zu diesem Konflikt? Und da können wir vielleicht deinen alten Seebären aus der letzten Folge mit reinbringen. Also, warum interessiert es den? Warum bedroht es etwas, das im Herzen liegt? Warum gibt es ihm neue Möglichkeiten? Warum tangiert ihn das, was auf dieser Insel passiert? Das ist sehr wichtig.
Ich glaube, die einfachste Lösung ist natürlich, dass er Leute auf dieser Insel kennt. Das ist natürlich immer am simpelsten. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, dass der alte Seebär seinen Spielzug benutzt und man findet ein Wrackteil oder vielleicht eine Goldmünze oder so etwas. Und die ist dann irgendwie in Verbindung mit dieser Insel und diesem Geheimnis, dem man da auf den Grund geht. Eine andere Möglichkeit wäre, wenn einer der Charaktere ein Geächteter wäre an Bord unseres Schiffes. Dann wäre es natürlich perfekt. Das wäre vielleicht dann jemand, der eben nicht mitgeholfen hat, diese falschen Leuchtfeuer zu setzen. Und der jetzt aber mitbekommt, was überhaupt für schreckliche Konsequenzen diese Aktion hatte und der jetzt zurück muss und vielleicht irgendwie seine Insel retten muss und die Leute, die er liebt, auf der Insel.
Das wäre eine Möglichkeit, genau. Der alte Seebär, wie gesagt, seine Familie könnte diejenige sein, die Leuchtfeuer gelegt hat oder eine der Familie, die dort Angehörige verloren hat.
Auch sehr gut. Schiff.
Dann wäre er involviert. Und eben mit seinem Spielzug vielleicht ist er ja bekannt dafür, dass er solche Fähigkeiten hat. Und die Menschen der Insel bitten ihn um Hilfe, eben bei diesen Gruseldingen aus dem Meer, weil das ist sein Metier, und bieten ihm vielleicht einen Teil des Goldschatzes an.
Das stimmt, weil die Familie nämlich auch sehr gierig war. Das war das hervorstechendste Merkmal der Familie.
Beispielsweise sowas. Und so baut man dann die Charaktere ein, möglichst im besten Falle mehrere. Und am Schluss schreiben wir uns ein paar Sinneseindrücke, Beschreibungen und Visionen auf. Also Eindrücke, die die Fantasie anregen und Atmosphäre erzeugen. Zum Beispiel, ich sage hier, Nebel ist interessant. Was ich cool finde, ist, wenn man eben so eine, man sieht nichts, man hört so eine Schiffsglocke im Nebel so langsam schlagen. Mhm. Das fände ich cool. Das schreibe ich mir mal auf. Das kann ich auf jeden Fall gebrauchen im Laufe des Spiels. Wenn es gerade passt, gucke ich meinen Baukasten, was habe ich da? Mhm.
Genau. Oder das seltsame grünliche Leuchten, das man aus dem Augenwinkel sieht, wenn der Nebel einen umfängt. Es sind im Grunde, wie bei Dungeon World, diese kleinen Vignetten, die man dann hat bei den Dungeon-Startern, richtig?
Ja, genau. Der Fischerhaken, der durch die Tür gerammt wird. Das sind alle Sachen, wo man denkt, ja, das bauen wir mal ein. Eindruck gibt's eben auch in den...
Genau.
Bei Dungeon World.
Ja. Synthesizer-Musik, die man das benutzen kann.
Das ist auch sehr schaurig. Ja. Altert nicht so gut, wie John Carpenter vielleicht dachte.
Das aber stimmt, ja.
Okay, dann hätten wir unseren Strom gewissermaßen fertig erstellt. Da können wir anfangen, da können wir die Charaktere reinschmeißen und wir wissen, wo es hingeht, wir wissen, was der Konflikt ist, wir wissen, was auf dem Spiel steht, wir wissen, warum es sie interessiert. Dann schauen wir, was passiert am Tisch. Was wir eigentlich machen können, ist Beziehungen zwischen verschiedenen Strömen herstellen. Angenommen, wir haben schon ein oder zwei Geschichtenströme in unserer Inselwelt etabliert. Dann könnten wir jetzt gucken, wie passt denn eigentlich dieser Ort oder die Personen, die hier sind, wie passen die denn eigentlich da rein? Also vielleicht gibt es eine Person, die in mehreren Strömen involviert ist. Oder das untergegangene Schiff, das gehörte eigentlich zu einer anderen Geschichte. Das waren diejenigen, die ausgestoßen wurden. Wie Leprakranken war es doch eine Version. Ne? Das ist eigentlich ein Lepraschiff. Das ist für jetzt hier egal im Grunde dafür. Das war mit John Carpenter eigentlich auch egal, dass es Leprakranke waren. Ja? Das war halt extra gemein, dass man die versenkt hat. Aber es war ja für die Geschichte eigentlich egal. Das heißt, das wäre ein zweiter Strom. Es gibt irgendwo eine Leprakolonie und die wurde man dann unter falschen Vorsätzen beraubt. Das ist dann ein zweiter Strom, um den wir uns auch kümmern könnten und der sich vielleicht verändert, je nachdem, was wir in diesem hier tun.
Schließlich könnte man natürlich auch noch seinen eigenen Spielzug schreiben. Zum Beispiel, wenn du durch den Nebel wanderst oder sowas. Oder wenn das Schiff durch den Nebel fährt. Würfle plus Jenseits zum Beispiel.
Besser sind immer Spielzüge, bei denen die Charaktere direkt handeln oder bei denen die Situation der Charaktere angesprochen wird.
Also sowas wie, wenn du auf einen Geist triffst.
Wenn du auf einen Geist triffst oder wenn dich der Geist berührt oder wenn du in den grünen Nebel hineintrittst oder wenn du das gestohlene Gold in die Hand nimmst.
Ah ja, das ist gut, ja. Mhm.
Und dann überlege ich mir, was passiert dann? Werden sie denn aufmerksam auf mich? Bekomme ich dann irgendwann eine Einsicht zu dem, was sie denken? Höre ich sie dann mit mir sprechen? Gerate ich dann in ihr Visier oder gerät einer meiner, die Leute, die ich liebe, in Gefahr oder so? Da kann ich mir überlegen, sozusagen mit so einem gewissen festen Spielzug, in welche Richtung möchte ich, stelle ich mir solche Situationen vor und möchte ich das hinlenken. Und ganz am Schluss dann, wenn ich ein, zwei Spielzüge habe, die ich vielleicht möchte, stelle ich noch Fragen. Gibt es auch aus Dungeon World, was möchte man eigentlich klären? Was möchte man eigentlich herausfinden? Damit man ein bisschen ein Ziel hat, auf das man hinarbeitet. Weil klar, man spielt, um zu schauen, was passiert. Aber es ist auch schön, wenn man sagt, okay, ich glaube, jetzt haben wir alles abgehandelt, was uns wichtig war. Und dann kann man Fragen stellen. Zum Beispiel, wird der Ausgestoßene, der Geächtete, wieder von seiner Gemeinschaft akzeptiert, nachdem all das hier rum ist? Oder kann man den Schmugglern eine Alternative ermöglichen, um das Dorf mit Geld zu versorgen?
Es ist besonders schwierig, glaube ich.
Besonders aber schwierig.
Ein langfristiges Ziel vielleicht auch.
Ja, vielleicht findet man da irgendwas. Und eine andere Frage, die vielleicht auch interessant wäre, die dann auch wieder etwas ins Spiel reinbringt. Kann man den einen Dieb finden, der einen Teil des Goldes heimlich mitgenommen hat, ohne es den anderen zu sagen und ohne den die Geister nicht so einfach verschwinden werden? Das sind so Möglichkeiten, die ich mir eben aufschreibe und wo ich als Spielleiter sage, das hier möchte ich gerne als Schwerpunkt sehen. Und dann gucke ich mal, wo es hingeht.
Es ist ja dann auch so, dass du als Spielleiter eben so ein bisschen dein Logbuch so ein bisschen führst über die Sachen, die man so spielt. Und dass die Welt dann reagiert und sich verändert. Das heißt also, wenn dieser Konflikt zum Beispiel gelöst wird und die Gemeinschaft auf der Insel hat eingesehen, dass es erst endet hier, wenn das ganze Gold wieder zurückgegeben wurde, dann muss man eben schauen, ja, die müssen ja irgendwo von leben. Was machen die jetzt? Und wenn es da keine Alternative gibt, dann kann es leicht sein, dass die Insel dann beim nächsten Mal einfach verwaist ist. Das sind dann eben die Konsequenzen, die man dann hat.
Und das ist interessant. Ich glaube, damit können wir auch gut abschließen. Der Logbucheintrag. Es gibt nämlich der Stufenaufstieg. Wenn das Abenteuer vorbei ist, dann erwartet man den Stufenaufstieg. Und auch hier gibt es so etwas, auch wenn es sehr wenig Crunch gibt in diesem Spiel. Man steigt ungefähr alle zwei Spielsitzungen auf. Und zwar immer dann, wenn eben ein besonders hartnäckiges Problem oder Geheimnis gelöst wurde oder ein Story-Arc des Charakters erfüllt hat oder ähnliches.
Ja. Und wenn etwas hartnäckig ist, dann sind das Geister. Dann sind
das Geister. Aber es kann ja auch sein, dass für einen Charakter das Ganze gar nicht so interessant war und da steigt er eben nicht auf, er steigt was anderes auf. Die Charaktere steigen auf, je nachdem, wie sich ihre Geschichten entwickeln. Und man steigt auf, indem man einen Logbucheintrag macht. Also ich schreibe auf meinem Bogen eine Zusammenfassung der Geschichte auf, die mein Charakter erlebt hat und so, wie er sie wahrgenommen hat. Also die Geschichte zum Beispiel, die dann der Geächtete erzählt über dieses Abenteuer, ist vielleicht eine andere Geschichte als die, die der alte Seebär erzählt. Und seine persönlichen Erinnerungen, Anekdoten und Geschichten würden aufgeschrieben und dann, wenn man das getan hat, kann man eben eine der Aufstiegsoptionen wählen. Man kann sagen, ich kenne mich jetzt besonders gut mit Geistern aus oder ich bin jetzt besser darin, ins Jenseits zu blicken oder ich kann sagen, ja, meine Attribute verteilen sich jetzt, ich bin jetzt eigentlich viel härter geworden, aber dafür nicht so mitfühlen, irgendwie sowas in der Art.
Genau, ich habe mich dem Jenseits geöffnet oder so etwas.
Zum Beispiel sowas. Oder ich kann auch sagen, ich bin jetzt nicht mehr fromm, ich bin jetzt andersartig. Zum Beispiel, weil ich das Kreuz zerschlagen habe, während ich von den Geistern berührt wurde und ich werde jetzt einer von ihnen. Und solche Sachen kann man sich nachher dann überlegen, basierend darauf, welche Lehre man am Schluss aus der ganzen Sache zieht, welche Geschichten man daraus genommen hat. Und wenn ihr jetzt meint, oh, das ist ja ziemlich viel auf einmal, müsst ihr auch keine Sorgen haben, denn es gibt hinten im Buch ein sehr umfangreiches Einstiegsabenteuer. Das heißt eben auch, so tief die Schwere sehen, das ist daher kommt der Titel. Und das ist auf 3 bis 4 Abende ausgelegt, hat so, ich glaube, es sind fast 50 Seiten.
Das ist ziemlich lang.
Das ist ziemlich lang, ja. Und hat mehrere Konflikte, die gleichzeitig ablaufen, eben in einer abgelegenen Insel, einer Siedlung. Da bekommt ihr sehr schön demonstriert, wie es sich anfühlt, die Schwere See zu spielen und wie man eigentlich so vom Setting und vom Ton her die richtigen Noten trifft. Aber vielleicht, das ist dann was für ein anderen Mal oder für euch auch herauszufinden. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Bis zum nächsten Mal. Und unsere Vorbestellungsaktion läuft noch bis zum 30. Juli. Ich hoffe, dass der ein oder andere Interesse gefunden hat an dem Spiel. Und ich fände es ganz schön. Ich habe es neulich ausgedruckt für die FeenCon. Und das macht ausgedruckt noch ein bisschen mehr Spaß, darin herumzublättern. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss. Das Musikstück aus dem Intro heißt Misery, stammt von Damiano Baldoni und ist aus dem Album Lost Dynasty. Das ist alles unter Creative Commons Lizenz erschienen. Ich habe einen Link zu dem Album unterhalb dieser Podcast-Episode gepostet. Das Ganze gibt es nicht mehr im Free Music Archive, das ist nämlich leider tot. Das gibt es jetzt nur noch bei archiv.org. So, das war das Rechtliche. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!